Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker.
Ja, Martin Viada, einen schönen Tag auch von mir. Sag mal, Patrick.
Ja.
Lass uns mal über Stellenwerte reden.
Stellenwerte? Wie, was meinst du mit Stellenwerte?
Naja, ich meine den Stellenwert von wissenschaftlicher Integrität in Deutschlands Akademikerausbildung. Ich meine den Stellenwert von Familie und Jugend in unserem Land und den Stellenwert von Wissenschaft in Berlin.
Puh, das sind aber ganz schön viele Themen und ganz schön viele Stellenwerte, Jan Martin.
Ja eben, aber sie sind alle mit einem Namen verbunden, Franziska Giffey. Die Freie Universität hat ihr im zweiten Anlauf die Doktortitel aberkannt, weil sie nach Ansicht der zuständigen Kommission des Plagiierens überführt worden ist. Schon als absehbar war, dass es so kommt, ist sie von ihrem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zurückgetreten. Regierende Bürgermeisterin will sie aber trotzdem noch werden. Nur eins wird sie dann sicher nicht, Wissenschaftssenatorin in Personalunion, wie ihr Amtsvorgänger Michael Müller.
Ja, und was hat das jetzt alles mit Stellenwerten zu tun?
Naja, ich finde, der Fall Giffey zeigt, dass wir in Deutschland immer wieder ernsthaft darüber nachdenken sollten, ob wissenschaftliche Redlichkeit in der Ausbildung unserer Studierenden tatsächlich ausreichend betont wird. Hat sie inzwischen wirklich den Stellenwert, der ihr zusteht, auch und gerade nach den Plagiatsfällen der vergangenen Jahre? Oder ist es eher so, wie die Berliner Plagiatsexpertin Deborah Weber-Wulff neulich im Tagesspiegel sagte, vielleicht werde bei der Betreuung etwas mehr getan als früher. Aber, und ich zitiere, in den USA und in Großbritannien gehen die Universitäten viel energischer gegen Fehlverhalten vor. Die kommunizieren klar, wir tolerieren nichts. Hierzulande wird dagegen kaum offen und klar über das Thema gesprochen und auch nicht transparent über Fälle von Fehlverhalten kommuniziert. Zitat Ende.
Boah, allein darüber könnten wir jetzt schon lange diskutieren, Jan-Martin.
Ja, aber es geht ja noch weiter. Was sagt es denn zum Beispiel den Stellenwert von Jugend, Familie und Co. aus, wenn Giffey als Ministerin zurücktritt und die SPD meint, das Amt nicht neu besetzen zu wollen, weil die Wahl so nah ist? Was sagt es aus, dass man in der Spätphase der größten Krise, die Familie und Jugend seit langer, langer Zeit erlebt haben, Stichwort Kita und Schulschließung, dass man da meint, es reiche, dass eine Justizministerin für ein paar Monate das zuständige Ministerium mitbetreut?
Zumindest sagt es aus, dass hier jede Menge politisches Kalkül am Werk ist.
Das kann man so sagen, und zwar auch von Giffey selbst. Die findet, dass es sich gehöre, im Bund zurückzutreten, aber für Berlin reizt, da könnte man weiter kandidieren, weil die Berliner ja schon von den Vorwürfen wussten, als sie antrat, Bürgermeisterin zu werden. Um den Preis allerdings, dass sie ganz sicher nicht das Wissenschaftsressort übernimmt. Und das ist bitter. Hatte die Wissenschaft in der Hauptstadt mit Müller als Garanten und Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach als Macher, nach Meinung vieler doch eine Art wissenschaftspolitisches Dreamteam am Start. Doch Krach geht auch, der will Regionspräsident in Hannover werden. Was das für den Stellenwert der Wissenschaft in der neuen Landesregierung bedeutet, das fragen sich viele an den Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in Berlin gerade.
Vor allem, was weniger bekannt ist, Sie haben auch noch einen sehr guten Abteilungsleiter im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftspolitik. Der ist nämlich aus Rheinland-Pfalz abgeworben worden, als er hier das Hochschulzugpumpsprogramm entwickeln hatte. Der ist zumindest noch da. Ja, und alles hängt mit ein und demselben Plagiatsfall zusammen.
Und zumindest ist der Anlass, eine Menge unbequeme Fragen zu stellen. Und alles unter dem Namen Franziska Giffey.
Tja, aber in der Wissenschaft und Bildung hängt ja oft alles irgendwie mit allem zusammen und jeder hat starke Meinungen. Das haben wir übrigens auch beim Thema Schulschließungen gesehen.
Tja, auch und besonders bei den Debatten über die Qualität des Distanzunterrichts und der Leistung der Lehrerinnen und Lehrer. Da geht es dann sehr schnell sehr grundsätzlich zu und immer ist mein Eindruck hoch her und mittendrin war ein Mann, der keine Debatte meidet.
Ganz genau, Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, und der ist heute bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Meidinger.
Guten Tag, hallo.
Herr Meidinger, Sie sind der Sohn eines Rektors und einer Sonderschullehrerin. Hatten Sie schon in die Wiege gelegt, dass Sie mal Lehrer und Schulleiter werden?
Ich weiß nicht, ob es in die Wiege gelegt war, aber natürlich, klar ist man geprägt, wenn beide Eltern Lehrkräfte sind. Und es gibt ja auch Studien darüber, dass es vielfach so Lehrerdynastien gab, wo also die Großeltern Lehrer waren, dann auch wieder die Kinder Lehrer geworden sind. Natürlich ist immer das Berufsbild Lehrer dann auch präsent gewesen. Welchen Ausschlag es dann letztendlich gegeben hat, da weiß ich nicht. Ich glaube, es war schon meine freie Entscheidung, dann Lehrer zu werden.
Man sagt ja eigentlich so ein bisschen auch, dass alle Berufe, die mit Staatsexamina vorbereitet werden, dass die so ein bisschen mit Berufung zu tun haben. Es ist der Theologe ja gewesen, es ist der Mediziner, der Jurist, der Lehrer. Ist das auch Berufung für Sie?
Ja, also ich glaube schon, dass es ein Beruf ist, der tatsächlich viel von dem beinhaltet, worin ich auch einen Lebenssinn sehe. Ja? Also, und das ist ja, glaube ich, ja die Vorstellung Berufung etwas, dass man eine Aufgabe hat, die ja über das eigene persönliche Leben hinausreicht und die einen fordert, nicht nur in der Arbeit, sondern auch darüber hinaus, auch geistig. Und deswegen glaube ich schon, dass an dem Berufung noch was dran ist, auch wenn natürlich sich das Berufsbild auch deutlich geändert hat. Also früher gab es eben keine Tarifauseinandersetzungen und so weiter. Wir haben heute natürlich auch hier eine deutliche Verrechtlichung. Aber trotzdem, ja, ich würde schon sagen, Lehrerberuf sollte auch was mit Berufung zu tun haben.
Was macht denn einen guten Lehrer aus für Sie, Herr Meidinger?
Ja, was macht einen guten Lehrer aus? Also ich glaube, das Erste ist, er muss wirklich Kinder mögen, ja, Jugendliche und Kinder mögen. Wem das fehlt, wem diese Empathie fehlt, ist fehl am Platz. Und er muss auch dieses Gen haben, sage ich mal, dass er Kindern und Jugendlichen was beibringen will. Ja, also allein nur Kinder mögen oder allein nur gut im jeweiligen Fach sein, also Fachwissenschaftler sein, was man ja oft dann auch Gymnasiallehrkräften vorgeworfen hat, das reicht nicht, sondern es muss diese Verbindung sein. Also Kinder mögen, Kindern was beibringen wollen, also hier Berufung auch zu spüren, gut zu sein im Fach, ganz klar. Und nicht zuletzt, ich glaube, man braucht auch Humor, also eine gewisse Selbstironie, eine gewisse Rollendistanz, sich selber auch nicht so wichtig nehmen. Ja. Das, glaube ich, sind die Dinge, die zusammenkommen müssen.
Herr Meidinger, ist hier ein guter Platz, um mit Klischees aufzuräumen. Es ist immer wieder formuliert worden, dass die wirklich guten Leute werden bei uns nicht unbedingt Lehrerinnen, sondern die sind in skandinavischen Ländern, werden die besonders gut ausgewählt. Bei uns sind es oft Menschen, die es schätzen, dass sie viele, viele Wochen Urlaub haben, dass sie möglicherweise vom Schulbetrieb in den Schulbetrieb wieder wechseln. Ist das ein Klischee oder stimmt das ein bisschen?
Also ich glaube, das ist, wenn man jetzt die große Mehrheit der Lehrkräfte sieht, nicht zutrifft dieses Urteil. Aber natürlich, also diese Personengruppe gibt es, die vielleicht in der Vergangenheit stärker als jetzt, aber mir sind jetzt auch keine Studien dazu bekannt, die sozusagen die Sicherheit suchen. Schule kennt man als Schüler, ja, und man strebt in diesen sicheren Raum wieder zurück. Das ist mit Sicherheit keine gute Grundlage, um in den Lehrberuf zu wechseln. Das ist vollkommen klar. Ich selber bin auch immer schon dafür gewesen, am Anfang des Studiums, also nach dem Abitur, bevor man sich entscheidet dann für ein Lehramtsstudium, ja, so eine Art Assessment Center mal zu machen, also ein Eignungsfeststellungsverfahren, eng begleitet, paar Tage an der Uni durch Praktika, wo man nochmal überprüfen kann, ist das die richtige Entscheidung. Viele, glaube ich, wenn man Schule nur aus Schülerperspektive sieht und Lehrer da sein, dann ist das keine ausreichende Grundlage.
Herr Meidinger, Sie waren über viele Jahre Schulleiter von verschiedenen Schulen, ich glaube von zwei Schulen, nicht? Also Sie sind auf jeden Fall ganz viele Jahre gewesen an dem Gymnasium, sind jetzt neulich in Pension gegangen. Was hätten Ihre Schüler, was würden Ihre Schüler über den Meidinger sagen, wenn ich Sie jetzt fragen würde?
Ich habe ja Gott sei Dank auch immer einen guten Draht gehabt zu Schülern und ich glaube, dass sie auch offen waren, weil vielfach, glaube ich, wissen auch Schulleitungen gar nicht, was die Schüler über sie wirklich sagen und denken. Also behaupte das ja auch nicht, dass ich das alles weiß. Aber ich glaube, sie würden sagen, haben es dann auch teilweise in Schülerzeitungen oder bei Abiturreden, dass es ein lockerer Schulleiter war, ja, ein cooler Schulleiter ist ab und zu gefallen, einer, der durchaus eine Linie hat, aber mit dem er auch jederzeit reden kann und der das Gegenüber, egal ob das eine Lehrkraft ist oder das ein Schüler ist, immer auf Augenhöhe wahrnimmt und dessen Tür übrigens eingeschränkt wenn er da ist, ja, war natürlich öfter mal nicht da an der Schule, dessen Tür immer offen ist. Also natürlich hat es auch Konflikte gegeben, gerade als Schulleiter muss man ja dann auch in Disziplinarfällen dann das Verfahren übernehmen und an sich ziehen. Aber insgesamt gesehen hoffe ich, dass das Schülerurteil nicht so negativ ausfällt über mich.
Sie haben gerade gesagt, öfter waren Sie auch mal nicht da. Das hat ja was damit zu tun, dass Sie irgendwann angefangen haben, sich eben auch im Berufsverband zu engagieren, im Deutschen Lehrerverband, erst als Vorsitzender des Philologenverbands, dann im Deutschen Lehrerverband, der ja die verschiedenen Lehrer- und Lehrerinnenverbände zusammenfasst. Warum haben Sie sich das auch noch sich angetan? Das ist ja zusätzlich zum Schulleiteramt nochmal eine ganz schöne Aufgabe. Hat es Ihnen nicht gereicht als Lehrer und Schulleiter?
Das ist eine gute Frage, Herr Viarda, weil es war wirklich, es war sogar ganz extrem. Also der Punkt war, das war im Sommer 2003, ja, da habe ich mich sozusagen beworben dann im Frühjahr schon um eine Schulleiterstelle, damals übrigens noch als Oberstudienrat, also nicht als Studiendirektor, wie die meisten anderen Bewerbungen, einfach mal den Hut in den Ring geworfen, weil ich wusste, das ist eine reizvolle Aufgabe, hat man viel Gestaltungsmöglichkeit. Und dann wenige Wochen später oder Monate später hat der bisherige Vorsitzende des Philologenverbands den Posten aufgegeben, weil er Vorsitzender des Beamtenbunds geworden ist und suchte einen Nachfolger. Und ich habe dann innerhalb von einer Woche die Nachricht bekommen, ich werde Schulleiter, ja, und gleichzeitig die Nachricht bekommen, du als Stellvertreter musst jetzt den Job auch als Philologenverband machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mehrere Wochen mit mir gerungen, beziehungsweise Tage. Man muss sich dann innerhalb von Tagen auch entscheiden beim Schulleiter, kann ich mir das zumuten, kann ich das schaffen oder nicht. Ja, ich habe mich dann entschieden, das zu machen. Und ich hoffe, dass es dann auch einigermaßen geklappt hat.
Jetzt würden wir mal direkt Sie als Verbandsvertreter ansprechen wollen, Herr Meidinger. Dazu muss man sagen, Herr Viado und ich sind so ein bisschen vorbelastet. Wir haben mehr als eine Handvoll Kinder zusammen und davon einige im schulpflichtigen Alter. Da stellt sich doch die Frage, war es richtig, die Schulen in der Corona-Zeit zu schließen? Was meinen Sie?
Richtig oder falsch ist immer so eine Frage. Ja. Das gibt nicht das absolut richtig und es gibt nicht das absolut falsch. Also es war auf jeden Fall eine sehr weitreichende Entscheidung und eine Entscheidung mit großen Folgen. Und ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich glaube tatsächlich, die Politik hat insgesamt eine falsche Strategie gefahren. Also man hätte, glaube ich, die Schulen länger offen halten können, wenn man in anderen Bereichen der Gesellschaft mehr Einschränkungen gemacht hätte. Insbesondere gilt das für den zweiten Lockdown, den berühmten Lockdown Light, der dann nicht verhindert hat, dass Schulen geschlossen werden müssen, geschlossen werden mussten. Ob das tatsächlich funktioniert hätte, manche andere Länder haben es ja gemacht, also stärkere Einschränkungen in Betrieben, im Arbeitsprozess, im Wirtschaftsprozess, dafür Schulen länger offen gehalten, kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Aber alternativlos, glaube ich, waren die Schulschließungen nicht.
Ich bin ja ganz überrascht, das so zu hören, Herr Meidinger. Wenn ich jetzt an viele Debatten denke im letzten halben, dreiviertel Jahr, da ist es zumindest so rübergekommen, dass der Meidinger vom Deutschen Lehrerverband eigentlich immer fand, dass das mit den Schließungen viel zu spät kam, viel zu unentschlossen war und dass es dass Schulen ein ganz starker Schwerpunkt auch des Infektionsgeschehens sind. Da haben wir uns ja durchaus auch mal die ein oder andere Debatte geliefert, insofern, dass ich genau das immer gesagt habe, nehmt euch als Gesellschaft zurück, liebe Leute da draußen, und lasst verdammt nochmal die Schulen offen. Ich habe sogar immer gesagt, im Zweifel das inzidenzunabhängig machen, inzidenzabhängig die Gesellschaft einschränken und die Schulen inzidenzunabhängig offen halten. Jetzt klingt das ja fast so ein bisschen bei Ihnen, Herr Meidinger, als ob Sie inzwischen auch eher dieser Meinung seien.
Nee, also das wäre jetzt ein Missverständnis. Der Punkt ist ja, wenn man in der Gesellschaft strenger reguliert, bekommt man die Inzidenzen stärker nach unten. Und wenn man die Inzidenzen stärker nach unten bekommt, kann man auch bei Schulen sozusagen länger öffnen. Das ist sozusagen die Überlegung dahinter. Schulen inzidenzunabhängig zu öffnen, das, glaube ich, wäre der falsche Weg gewesen. Es ging halt immer um diese Balance, ja. Was ist sozusagen höchstmöglicher Gesundheitsschutz und gleichzeitig trotzdem bestmögliche Erledigung des, also des Bildungsauftrags, den man da dann haben? Ob wir da immer auch als Lehrerverband die genau richtige Linie gefunden haben, wir haben uns halt sehr stark orientiert an der Wissenschaft. Wir sind keine Virologen, keine Gesundheitsexperten. Wir haben dafür das RKI, wir haben dafür den Herrn Drosten und andere, die Gesundheitsministerien, und die haben ja bestimmte Vorgaben gemacht, also auch hinsichtlich der Inzidenzen. Ich glaube, wir wären auch besser gefahren, wenn wir früher zu einem bundeseinheitlichen Vorgehen gekommen wären. Es hat ja sehr lange gedauert, kam dann eigentlich auch zu spät. Und wir haben teilweise, würde jetzt mal sagen, sehr verkürzt, zu früh die Schulen zugemacht. War damals nicht dafür, von heute auf morgen die Schulen dicht zu machen. Das war ja damals so ein Dominoeffekt im März 2020. Und wir haben sie dann teilweise auch wieder zu lange offen gelassen. Wenn ich beispielsweise an Sachsen denke, die inzidenzunabhängig, als die Zahlen schon durch die Decke gingen, noch im Dezember die Schulen komplett offen gelassen haben. Also beides, glaube ich, war nicht optimal.
Sie haben gerade gesagt, nur das nur als Bemerkung, Sie haben sich da nach der Wissenschaft gerichtet. Das finde ich immer einen interessanten Satz. Also, weil das doch oft im Auge des Betrachters liegt, wen man jetzt gerade als die Wissenschaft zitiert. Ich hätte jetzt gesagt, lieber Herr Meidinger, Sie sind Pädagoge. Haben Sie den vielen Pädagogen, den vielen Erziehungswissenschaftlern zugehört, den vielen Psychologen, die gewarnt haben, den vielen Kinder- und Jugendärzten? Nee, Sie sagen, Sie haben sich an der Wissenschaft ausgerichtet. Das war aber eine sehr sorgfältig von Ihnen ausgesuchte Wissenschaft, Herr Meidinger.
Das sind eigentlich immer nur die Epidemiologen, die da gefragt werden, oder die Virologen, die sich einigermaßen bei Ihnen dann wiederfinden in der Politik. Und all diejenigen, die letztendlich auch das seelische Wohl des Kindes im Auge haben, die wurden jetzt nicht so richtig beachtet. Ja,
das würde jetzt einfach jedenfalls den Deutschen Lehrerverband bestreiten. Wir haben beispielsweise intensiv in Kontakt gehabt zu den Jugend- und Kinderärzten, ja. Haben sogar mit denen zusammen auch gemeinsame Erklärungen gemacht, war nicht immer einfach. Man muss beides sehen. Also einerseits sind wir Lehrkräfte, wir wollen unterrichten. Und ich glaube, niemand hat intensiver gespürt, was los ist, wenn Schule nicht stattfindet, als die Lehrkräfte, als sozialer Ort, als die Lehrkräfte selbst. Also diese Unterstellung dann teilweise, also nicht von Ihnen, aber wir bekommen ja die Zuschriften, ihr habt Angst vor den Schülern, ihr habt nur Angst um die eigene Gesundheit. Das hat für die Mehrheit der Lehrkräfte, glaube ich, nie gegolten. Und auf der anderen Seite ist natürlich nicht wegzudiskutieren, dass Schulen auch, das ist eine Massenveranstaltung, 10 Millionen, 11 Millionen Schüler, 1 Million Lehrkräfte fast, dass das auch ein Ort des Infektionsgeschehens ist. Vielleicht nicht der Treiber der Pandemie, wobei das ein sehr unsauberer, unscharfer Begriff ist, aber es nimmt am Infektionsgeschehen teil. Schule ist Teil der Gesellschaft und deswegen kann man Schule auch nicht ausblenden jetzt aus den Überlegungen, wie man beispielsweise einen Lockdown gestaltet oder nicht.
Ein Satz nur zu der Erklärung mit den Jugendärzten. Wenn man da genau hinschaut, dann war bei dem entscheidenden Knackpunkt, war die Erklärung butterweich, als es darum ging zu sagen, wo denn genau die Grenze liegt, um Schulen offen zu halten und zu schließen. Und meines Erachtens war das natürlich nicht zufälligerweise so, dass das butterweich war an der Stelle, sondern da war es schwierig, sich einig zu werden. Ich wollte aber noch etwas sagen zu dem Eindruck, den Sie gerade angesprochen haben, dass irgendwie die Lehrkräfte sich nur für ihre eigenen Interessen eingesetzt hätten. Das war ja ein Vorwurf, der häufiger kam. Ich will Ihnen einfach mal zurückspiegeln, wie ich die Lehrerverbände und Gewerkschaften wahrgenommen habe. Die haben in der Öffentlichkeit wahnsinnig viel gesprochen über das Infektionsrisiko und über das Risiko offener Schulen und ganz wenig und auch erst ganz spät über die Folgen der Schließung, gerade für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und diesen Eindruck teilen viele und ich finde, damit müssen Sie sich auch konfrontieren als Lehrerverband, Herr Meidinger.
Die Wahrnehmung würde ich Ihnen zugestehen, die war so vielfach, ja. Ich würde das aber für den Deutschen Lehrerverband mir den schon nicht ansehen. Also wir waren der erste Verband, der überhaupt ein Konzept vorgelegt hat, wie der Unterricht wieder anlaufen kann. Da gab es eine Schockstarre in den Schulministerien, also nach dem ersten Lockdown. Das Modell des Wechselbetriebs stammt vom Deutschen Lehrerverband. Das ist sicher vielleicht schon, lag ja irgendwie nahe, ist vielleicht auch anderweitig diskutiert worden, aber das Konzept kam von uns und auch dieses jetzige Aufholprogramm, das haben wir im Sommer, haben wir schon gesagt, als Lehrerverband, wir brauchen unbedingt ein Aufholprogramm. Da haben viele Schulministerien nur gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, das kriegen wir hin. Das Umdenken hat erst sehr spät stattgefunden. Also ich glaube, wir haben schon immer auch die Interessen der Kinder und Jugendlichen im Blick gehabt. Es ist halt nicht so aufgegriffen worden. Also das Aufholförderprogramm, das wir damals gefordert haben, Konzept haben wir erst später vorgelegt, hat eigentlich wenig Resonanz, sowohl in der Politik damals als auch in den Medien gefunden.
Herr Meidinger, Sie haben gerade das Thema Wechselunterricht angesprochen. Wenn man sich mit Lehrerinnen unterhält, sagen viele, ach, so schlecht ist das mit dem Wechselunterricht gar nicht. Das sollte man vielleicht sogar ein bisschen beibehalten, denn es sind geringere Größen, die man zu betreuen hat. Man hat eine Möglichkeit, auch individueller zu arbeiten. Die Frage, wie geht es jetzt eigentlich den Lehrerinnen und wie geht es auch weiter in den nächsten Wochen und Monaten?
Ist eine gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wir haben natürlich auch in der Lehrerschaft sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es ist ja auch sehr unterschiedlich auch gehandhabt worden, das Nebeneinander von Wechselunterricht und Distanzunterricht. Also schwierig war es, glaube ich, für die Lehrkräfte, vor allem wenn sie gleichzeitig Präsenzunterricht halten mussten, also im Wechselbetrieb und Distanzunterricht. Das betraf vor allem Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, die beispielsweise in den Abschlussklassen in Präsenz eingesetzt waren, in anderen Klassen im Wechselbetrieb. Das hat manche tatsächlich direkt zerrissen, ja, weil man das also kaum nebeneinander gut hingekriegt hat. Umgekehrt, Sie haben recht, also wir haben auch die Rückmeldungen, dass diese verkleinerten Gruppen, dass man dann zum ersten Mal tatsächlich sowas wie individuelle Förderung, was ja so ein fester Mantra-Begriff in der Schulpolitik ist, wir machen alle individuelle Förderung, wie das wirklich aussehen kann. Ja? Also wenn eine Gruppe statt 26, wenn 13 da sitzen, das hat man deutlich gesehen. Also diese Behauptung, die Lerngruppengröße hätte nichts mit Leistungen zu tun, gibt es ja Studien dazu.
Also sag doch die Wissenschaft, Herr Meidinger, dass das so ist.
Also da können wir jetzt eine eigene Diskussion führen, Herr Viarda. Wenn Sie, also ich sage es nur ein Beispiel, wenn Sie eine Studie machen und einen Vergleich machen zwischen Lerngruppengröße und Lernerfolg, dann haben Sie bei den Förderschulen sehr kleine Lerngruppen, aber nur beim Lernerfolg natürlich relativ geringere Ergebnisse. Das sagt aber überhaupt nichts aus über den Effekt kleiner Lerngruppen, sondern das hat eben mit der jeweiligen Schülergruppe zu tun. Also das ist ein schwieriges Gebiet. Ich glaube, jeder, der unterrichtet und auch jeder Schüler in einer Klasse sieht, dass es schöner ist, in einer kleineren Lerngruppe zu sitzen. Ja.
Jetzt haben wir schon den Blick nach vorne gewendet ins neue Schuljahr. Da habe ich zwei Fragen zu. Das eine ist, glauben Sie, plädieren Sie dafür, dass selbst wenn die Zahlen wieder ein bisschen ansteigen sollten und könnten, was ja passieren kann, keiner weiß es genau, dass die Schulen dann im Herbst offen bleiben? Werden Sie sich als Lehrerverband dafür einsetzen? Und zweitens, glauben Sie, dass das neue Schuljahr nach Corona wirklich die Möglichkeit bietet, Dinge anders zu denken und neu zu machen, anstatt dass man dann doch wieder zum alten Status quo zurückkehrt? Vielleicht, weil alle ganz erleichtert sind, dass es endlich vorbei ist und jetzt ist alles wieder normal und dann fällt man wieder in den alten Trott zurück. Also erste Frage, sind wir sicher vor erneuten Schulschließungen? Zweitens, haben wir die Chance auf eine wirkliche Neuerung?
Ja, also meine Antwort fällt heute, muss ich sagen, ein bisschen vorsichtiger aus, als ich das noch vor 2-3 Wochen formuliert habe. Also vor 2-3 Wochen habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, auch mein Präsidium im Lehrerverband, die Zahlen gehen nach unten, die Impfquoten steigen. Was soll da noch groß passieren? Also das wird jetzt ausklingen und im nächsten Schuljahr werden wir deutlich mehr Normalität haben. mittlerweile natürlich, wenn man nach England schaut und sieht, trotz höherer Gesamtimpfquoten gehen tatsächlich Zahlen wieder hoch, gerade auch Infektionsfälle an Schulen, wenn es dann auch immer wieder Hinweise gibt, könnten auch wieder Mutanten, Mutationen auftauchen, gegen die die Impfungen nicht helfen, dann wäre ich mittlerweile vorsichtiger. Also ich glaube, niemand kann die Pandemie für beendet erklären. Die KMK hat es ja aus ihrer letzten Sitzung in der Presseerklärung versucht, die Pandemie für beendet zu erklären. Ich wäre da vorsichtig und ich würde mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die Inzidenzen werden nicht mehr so hoch steigen, dass Distanzunterricht oder Wechselbetrieb auf Dauer ausgeschlossen ist. Ich hoffe es stark, aber ich glaube, man muss sich nach wie vor auf verschiedene Szenarien einstellen. Und das heißt übrigens klare Hausaufgaben an die Bildungspolitik, Digitalisierung nach wie vor massiv nach vorne treiben, auch Gesundheitsschutz, Raumluftfilteranlagen beispielsweise weiter einbauen, auch die Lernplattformen nicht vernachlässigen. Also ich glaube, wir werden hier nach wie vor vorsichtig sein müssen. Der Punkt, ob im nächsten Schuljahr dann sozusagen die Gefahr besteht, dass wir auf Vor-Corona-Zeiten zurückschalten, also sagen wir, jetzt ist vorbei, jetzt brauchen wir die Digitalisierung nicht mehr so stark, jetzt können wir wieder Normalmodus machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Corona dermaßen Bewusstseins, auch natürlich Innovation, also Digitalisierungsschub, aber auch viele andere Dinge Schub gegeben hat, nicht nur in der Lehrerschaft, sondern in der Gesamtgesellschaft, dass sich Schule auch durch Corona in der Zukunft stärker verändern wird, als sie es ohne Corona getan hätte. Ich glaube, dass die Möglichkeiten der Vernetzung und Digitalisierung immer stärker genutzt werden. Nur ein Punkt, also die enge Vernetzung, die man gesehen hat, die möglich ist in einem Lehrerkollegium, das gar nicht an der Schule anwesend ist, weil es eben Schulschließung gab oder nur ein Teil der Lehrer da war, über Teamsitzungen oder über Zoom-Sitzungen sich auszutauschen, wie toll das ist, dass man sich innerhalb kürzester Zeit mehrfach im Gesamtkollegium oder der Fachschaft austauschen kann, übrigens auch mit Eltern austauschen kann. Also diese Erfahrung, glaube ich, die werden wir mitnehmen und die wird auch nicht verloren gehen.
Herr Meidinger, ein Satz nur. Ich finde, an der Stelle sind wir uns übrigens wieder sehr einig. Also ich finde auch, es ist schwierig, wenn die KMK jetzt der Meinung ist, man könnte ausatmen und die Pandemie quasi schon abschreiben. Da sind wir uns an der Stelle wirklich einig. Ich würde da auch für Vorsicht plädieren und lieber alles dafür tun, was man jetzt hat an Maßnahmen, um die Schulen offen zu halten, sehe ich ganz genauso. Patrick.
Ja, völlig d'accord. Was mich gerade umtreibt, Sie hatten nochmal darüber gesprochen, wie es weitergehen kann. Ihnen stehen wahrscheinlich die Haare zu Berge, was die Forderungen von Frau Lambrecht angeht, die nämlich sagt, die armen Schüler mit der Maskenpflicht, das müssen wir so schnell wie möglich aufheben. Sie haben sich da schon auch zu geäußert, ne? Das ist gar nicht Ihres.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt vielleicht sogar größere Herausforderungen als jetzt die Diskussion um die Maskenpflicht. Ich halte nur eben diese Forderung, die ich völlig nachvollziehen kann, bei der Maskenpflicht im Freien. Ja, also jetzt gerade in den Schulen, wo gerade aktuell wir erst die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler hatten in voller Stärke, ohne Mindestabstand, dann im laufenden Schuljahr, sind ja nur noch wenige Wochen, dann sozusagen abzuschaffen, nur weil man meint, man kann da vielleicht ein paar Punkte für die künftigen, behaupte ich jetzt einfach mal, für die künftigen Wahlkämpfe sammeln. Das halte ich für verfehlt. Ich glaube, Beispiel England zeigt, wir sollten noch vorsichtig sein. Ob im nächsten Schuljahr dann noch eine Maskenpflicht notwendig ist, ist eine andere Frage. Ich habe übrigens auch nie verstanden, warum viele Länder begonnen haben mit einer Maskenpflicht am Schulgelände im Freien, ja, und sehr spät erst im Klassenzimmer eingeführt haben. Also ich glaube, umgekehrt müsste sein. Wichtiger ist die Maskenpflicht im Klassenzimmer, auch wenn natürlich das den Unterricht belastet, weil hier tatsächlich die Infektionsgefahr am größten ist. Die Schüler am längsten dicht nebeneinander sitzen. Und draußen am Schulhof, ja, da können sie ruhig ihre Masken abnehmen und mal durchatmen. Ja.
Das scheint aber auch als Erkenntnis angekommen zu sein. Ich habe gerade gelesen, dass zum Beispiel in Hessen die Maskenpflicht auf den Schulhöfen abgeschafft werden soll, aber in den Klassenräumen nicht. Und das scheint mir auch vernünftig zu sein. Wobei man fairerweise auch sagen muss, es gibt viele Lehrkräfte, die sich massiv gegen die Maskenpflicht einsetzen im Unterricht, weil sie sagen, das wäre zu anstrengend, das wäre nicht machbar. Auch da sieht man ja immer, wie die Fronten fließend sind, nicht? Also dass an der Stelle ist eben nicht eindeutig nur die Eltern gibt, die sagen, wir wollen keine Maskenpflicht und die Lehrer sagen, wir wollen, sondern das geht ineinander über.
Ja, also ich habe mir, wie gesagt, geäußert vor 2 Tagen über DPA und habe dann einen riesigen Shitstorm auch bekommen, muss man so sagen. Wenn ich mir das allerdings anschaue, dann muss ich sagen, 80-90% der Rückmeldungen sind aus einer gewissen Ecke, also ich würde jetzt mal sagen, Corona-Leugner, Querdenker. Nur ein kleiner Teil von Eltern, die wirklich als Eltern argumentieren. Und von Schülern und Lehrkräften habe ich fast keine Rückmeldung bekommen, ein paar positive, aber keine negativen. Ich glaube auch, also natürlich ist das eine Beeinträchtigung, ja. Und natürlich ist es nicht toll, wenn die Kleinen da am Vormittag mit den Masken drin sitzen müssen. Aber interessanterweise an den Schulen vor Ort sagen eigentlich fast alle, gibt es keine Probleme. Wenn die den Sinn einsehen, dann machen die das. Und es gibt auch keine Kinder, die umkippen und die sozusagen da jetzt, habe ich schon Strafanzeigen angedroht bekommen wegen Kindesmisshandlung, weil ich für Maskenpflicht bin. In der Praxis ist es nicht schön, beeinträchtigt lebendiges Unterrichtsgeschehen, wenn ich die Mimik nicht sehe, das ist völlig klar, aber es ist jetzt kein Punkt, der tatsächlich zu großen Akzeptanzproblemen führt.
Herr Meidinger, noch weniger Probleme hätten wir natürlich, wenn die Lüftungssituation sich in den Klassenzimmern verändert hätte. Nur ein Beispiel aus meiner persönlichen Praxis. In den Schulen, die ich erkenne, haben sich Väter und Mütter zusammengetan und haben selber Lüftungsanlagen gebaut und eingebaut, was recht schwierig ist. Man muss ja dann eine städtische Zustimmung haben im Betrieb etc. etc. Tja, warum ist da nichts geschehen in der Zeit, die man hatte in den Sommerferien oder als die Klassenzimmer leer waren?
Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage. Also dass man nicht vorbereitet war auf die Pandemie, geschenkt. Ich glaube, da waren wir überall nicht vorbereitet, haben wir uns als Lehrerverband auch nie vorstellen können. Aber dass dann so viel Zeit ins Land gegangen ist, wo nichts passiert ist, wo andere Schwerpunkte gesetzt worden ist, wo man die Digitalpaktmittel eben nicht verstärkt abgerufen hat, wo man keine, wie Sie richtig sagen, Raumluftfilteranlagen eingebaut hat, übrigens auch dann nicht, als es Förderprogramme gab. Ja. Da war ja dann vor allem, waren die Kommunen die Bremser, die gesagt haben, nee, also die 50%, die wir da stemmen müssen, die sind natürlich oft auch finanziell klar, die Kommunen, das ist uns zu viel. Das hat übrigens auch zu einer Gerechtigkeitslücke geführt. Also war vor kurzem in Grünwald, das ist so eine sehr wohlhabende Vorort von München. Das sind an den Grundschulen in jedem Klassenzimmer stehen 2 Raumluftfilteranlagen, weil es große Klassenzimmer sind. 50 Kilometer weg war ich in einer anderen Gemeinde, die ich jetzt nicht nenne. Da hat sich die Stadt vehement geweigert, diese Raumluftförderprogramme in Anspruch zu nehmen.
Jetzt können wir an der Stelle nochmal eine ausführliche Diskussion über den Föderalismus führen und welche Folgen der hat. Das sparen wir uns dann für künftige Gespräche auf. Allerdings nicht ganz. Nämlich, wenn wir über das Aufholprogramm sprechen, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist, Corona-Aufholprogramm zwischen Bund und Ländern. Was finden Sie positiv daran und was sorgt Sie oder was kritisieren Sie an dem Programm?
Ja, also positiv ist natürlich, dass es dieses Programm gibt, dass der Bund tatsächlich hier die Initiative ergriffen hat. Das ist eindeutig positiv. Negativ ist, dass sich die Länder, die ja eigentlich zuständig sind für Bildung, daran nur unzureichend beteiligen bzw. eigene Programme draufsetzen. Ich kenne eigentlich nur das Bundesland Hessen, das ungefähr in gleicher Höhe Mittel in einem eigenen Programm verwendet, wie sie vom Bund bekommen. Ansonsten ist das teilweise lächerlich, was die Länder da machen. Und natürlich wird die große Frage sein, gelingt es, dieses Programm, das vorerst ja nur auf dem Papier steht, dann auch mit Leben zu füllen? Und da gibt es noch jede Menge Fragezeichen. Erstes Fragezeichen, wo muss die Förderung ansetzen, wie groß sind die Lücken, da stochern wir noch weitgehend im Nebel. Das ist ja die Grundvoraussetzung für effektive Förderung, dass ich weiß, wer Förderung braucht. Zweite Frage, woher kommt das Personal? Ja, also wie werden wir das Personal gewinnen? Und die dritte Frage dann, wie wird das dann vor Ort umgesetzt? Wir sind dafür, dass hier die Schulleitungen viel Eigenständigkeit zugestanden bekommen bei der Einsetzung dieser Mittel. Da gibt es noch jede Menge Fragezeichen.
Ja, und nochmal eine Nachfrage, wie ist das mit der Lebensqualität? Viele Schülerinnen und Schüler, genau wie Lehrerinnen, wie auch Eltern, sind jetzt durch die letzten anderthalb Jahre doch ziemlich geschafft, erledigt von dem, was da war. Und jetzt will man natürlich über Leistungen wieder einiges hereinholen. Aber es geht ja auch darum, letztendlich das, was auch verloren gegangen ist, nämlich den Kontakt zu anderen Menschen, diese Freude am Aufwachsen, wie kann man das aufholen? Kann man das überhaupt mit Geld machen?
Also es gibt ja die 2 Milliarden, also die 1 Milliarde für Lernförderung, die andere Milliarde für den Ausgleich sozialer Defizite, Sozialkontakt, also das Programm, das die Frau Giffey dann vorgestellt hat, damals in der Pressekonferenz. Das ist auch ein wichtiges Programm, geht es ja auch dann um Zuschüsse für Urlaubsreisen, für Familien, die sich das sonst nicht leisten können. Trotzdem muss man sagen, vieles von dem, was sozusagen jetzt nicht möglich war in diesem Bereich soziales Leben, Gemeinschaft, Austausch, wird sich nicht aufholen lassen. Also ich sage ein Beispiel, Schüleraustausch. Also, an meiner Schule gab es 5 Schüleraustauschprogramme mit 5 verschiedenen Ländern. Die sind jetzt 2 Jahre lang komplett ausgefallen. Das heißt übrigens, dass die Jahrgänge, die da dran gewesen wären, wahrscheinlich das auch nie mehr nachholen können, weil jetzt schon die nächsten Jahrgänge in den Startlöchern sitzen, wenn es wieder losgeht. Und was, wenn man weiß, was so ein Schüleraustausch, also 2, 3, 4 Wochen in Familien, im Ausland, in China, in den USA, was das sozusagen bewirkt bei Kindern an Erfahrung, an Horizonterweiterung, dann ist das jammerschade. Aber das ist nur ein Beispiel, gibt natürlich viele andere mehr.
Zum Schluss würde ich gerne noch mal eine persönliche Frage Ihnen stellen, ein bisschen nach Ihrem Geheimrezept. Wenn man sich anschaut, in der öffentlichen Debatte zum Thema Schule, da kommt mal die Bildungsministerin vor, dann kommt mal irgendein Kultusminister vor und dann kommt immer der Meidinger. Der ist eigentlich immer dabei. Woran liegt denn das eigentlich? Was ist denn da Ihr Rezept? Offenbar haben Sie ja irgendwie richtig gut rausgefunden, wie Medien funktionieren. Wie machen Sie das, Herr Meidinger?
Naja, also erstens mal war es nicht immer so. Ja. Also bin ja 30 Jahre im Verbandsgeschäft und ich weiß noch, wie ich damals als Vorsitzender der Jungphilologen damals, also ja, glaube ich, eine Sektflasche geöffnet habe, wie ich zum ersten Mal in einer kleinen DPA-Notiz, beziehungsweise nicht ich, sondern unser Anliegen in einer kleinen DPA-Notiz aufgetaucht ist. Also das hat natürlich auch zu tun mit dem, dass es über viele Jahre ja gelingt, dann auch Kontakte aufzubauen. Es hat auch mit Corona zu tun, wo ja dann zum ersten Mal auch wirklich eine bundesweite Stimme der Lehrerschaft verstärkt gefordert war, hat übrigens nicht nur uns genutzt, der Bundesschülerkonferenz, der liebe Dario Schramm hat da auch profitiert davon, der Bundeselternrat. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass natürlich ich erreichbar bin und dass man weiß, dass man vom Deutschen Lehrerverband auch schnell ein Statement bekommt, dass das nicht ewig dauert, sondern dass man, wenn es möglich ist, hier auch schnell antwortet. Und ich muss auch sagen, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Journalisten spüren, Journalistinnen und Journalisten spüren, dass wir sie ernst nehmen. Ja, also ich rede ja viel mit Redakteuren, das ist ja nicht überall so. Ja? Also,
sondern naja, und Sie spitzen auch gerne zu, nicht? Sie wissen auch, dass Journalisten es gerne haben, wenn man mal ordentlich zuspitzt. Und das machen Sie ja auch auf die Gefahr hin, dass Sie danach dann sagen, naja, jetzt bin ich aber doch ein bisschen verkürzt dargestellt worden.
Naja, also das klingt so nach Kalkül. Also ich habe eher damit zu tun, dass, also meine Journalisten wollen natürlich auch gern verkürzen, weil das eine bessere Schlagzeile gibt. Das heißt nicht, dass verfälscht wird, aber dass man versucht, eben so eine neue Botschaft rauszuziehen. Da bin ich nicht immer glücklicher damit, aber natürlich, klar, das gehört zum Geschäft dazu. Man weiß, wenn die Botschaft klar ist, wenn sie kurz ist, wenn sie neu ist, dann läuft sie auch besser.
Das ist Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Und vielleicht eine Frage noch ganz kurz. Lehrerverbandes, wann wird es denn Lehrerinnenverband?
Ja, also Lehrerinnenverband, also wenn, dann müssten wir ja die Sternchen dann natürlich wahrscheinlich auch noch dazu nehmen. Es gibt ja schon Verbände. Ja,
habe ich gedacht, gesprochen, Herr Meidinger. Das war jetzt nur nicht lang genug, die Pause dazwischen.
Ja, nee. Ich glaube, wenn der Vorwurf käme, dass im Deutschen Lehrerverband tatsächlich die Belange von weiblichen Lehrkräften oder sowas zu kurz kämen, dann hätten wir vielleicht die Debatte. Aber so ist es derzeit, möchte ich nicht für die Zukunft ausschließen, noch keine Debatte. Also da würde ich das generische Maskulinum nochmal in Anspruch nehmen.
Jetzt kommen wir auf ein gefährliches Terrain. Ich glaube, wir stoppen das hier, weil wir bemühen uns ja immer ganz massiv, hier alles durchzugendern. Nichtsdestotrotz, Sie haben vielleicht auch noch einen Bildungsfun-Fact für uns. Wir haben ja zum Schluss immer die kleine Tradition, dass unsere Gästinnen auch immer mit einem Bildungsfun-Fact, was sie besonders interessant finden aus dem Bildungssystem, uns etwas erzählen können. Was haben Sie denn da für uns, Herr Meidinger?
Na gut, also es ist ja immer die Frage, wie schwer ist das Abitur? Wird es immer leichter? Wie war es früher? Und da bin ich vor kurzem drauf gestoßen in einem interessanten Buch von Herrn Bölling, Bildungshistoriker, auf das Abitur, das Karl Marx geschrieben hat, als 17-Jähriger 1835. Und da habe ich nur mit den Ohren geschlackert, als ich das gelesen habe. 7 schriftliche Prüfungen unter Aufsicht, je 5 Stunden schriftlicher Aufsatz auf Deutsch und Latein, also ein schriftlicher Aufsatz auf Latein, 3 Stunden Übersetzungen ins Lateinische und ins Französische, eine Version aus dem Griechischen ins Deutsche, ein 5-stündiger Religionsaufsatz und dann noch verpflichtende mündliche Prüfungen in Latein, Griechisch, Französisch, Mathe, Physik, Geschichte und Religion. Ich habe so den Verdacht, dass damals schon dem 17-jährigen Karl Marx die Idee zur Revolution gekommen ist, also dieses Abitur schreiben musste. Leider stand ihm natürlich keine Online-Petition zur Verfügung und er hat sich dann ans Schreiben des Kapitals gemacht. Ja.
Also man sieht, in dem Augenblick, wo man das Abitur ein bisschen erleichtert, verhindert man revolutionäre Tendenzen, Herr Meidinger. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat viel Freude gemacht. Ich finde auch, dass wir eine ganze Menge gelernt haben. Ob Sie das bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so sehen, würden wir natürlich gerne wissen. Geben Sie uns eine Rückmeldung, sagen Sie uns, was Sie gut finden an dem Podcast, an unserem Gipfel in der Bildung und wo Sie auch sagen, Mensch, das könnt ihr noch besser machen. Und schlagen Sie auch gerne Gäste vor, wo Sie das Gefühl haben, Mensch, die möchten wir gerne mal hören im Rahmen unserer Gipfel der Bildung-Serie.
Gerne auch revolutionäre Gäste, wohlgemerkt. Also wir sind dafür alles offen.
Revolutionäre Gäste und den Zusammenhang mit dem Abitur, den Sie dann das Sie gemacht haben oder mit Ihrer, dem Schulabschluss, den Sie gemacht haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Meidinger. Toll, dass Sie mit dabei waren. Und ja, Patrick, da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss und schöne Tage.